SWR 2 zur Person.
Am vergangenen Dienstag ist im Alter von 82 Jahren der Komponist und Dirigent Hans Zender gestorben. Viele Jahre lang war er dem SWR eng verbunden. Wir wiederholen deshalb eine Sendung aus dem Jahr 2016. Anlässlich seines 80. Geburtstags hatte Reinhard Ermen ihn an seinem Wohnsitz in Meersburg am Bodensee zum Gespräch getroffen. Und die Sendung beginnt mit ihm, mit Hans Zender.
Nach dem Krieg habe ich mich als Kind immer ans Radio nachts um 12 geschlichen, weil da brachte NBC ein Stück, was mich bis ins Mark erschütterte. Und ich wusste erst nicht, von wem das war und was das war. Das war der Ruhi Blas-Ouvertüre von Mendelssohn. Das hat mich so erregt, dass ich mir eine Zeit lang jede Nacht um 12 heimlich an den Lautsprecher geschlichen bin und mir das angehört habe. Und es ist heute auch noch eines meiner Lieblingsstücke. Und das war eine magische Wirkung, die das auf mich hatte. Aber das ist nur eine kleine Geschichte.
SWR 2 zur Person Hans Zender. Am Mikrofon ist Reinhard Ermen. Der Komponist, Dirigent und Musikdenker wird am 22. November 80 Jahre alt. Im letzten Sommer habe ich ihn in Meersburg am Bodensee im Glashäusle besucht und mit ihm gesprochen. Hans Zender hat generös Auskunft gegeben, hat über sich, sein Herkommen, seine Ansichten und Erfahrungen gesprochen. An die 6 Stunden wurden festgehalten. In den folgenden 2 Stunden werden jetzt einige Aspekte aus diesem Gespräch auftauchen, versetzt mit Musik, die sich ergibt. Zu hören sind Aufnahmen mit Hans Zender oder mit Musik von Hans Zender. Nur in einem Fall, wenn er von Furtwängler spricht, ergibt sich dieser Zusammenhang allein aus der Historie. Die Fragen habe ich, soweit es geht, herausgeschnitten, nur wenn sie zur Standortbestimmung oder Fixierung eines Problems wichtig sind, habe ich sie stehen gelassen. Die Themen kommen und gehen, das Biografische tritt in den Hintergrund, im Mittelpunkt steht so etwas wie gelebte Erfahrung. Was Hans Zender betrifft, so pflegt er frei nach Kleist die allmähliche Verfertigung der Gedanken beim Reden. Neben das Gesagte tritt die Art und Weise, wie er etwas sagt.
Ja, die Musik kam bei mir vor der Sprache, ganz eindeutig. Das heißt, die frühesten Erinnerungen, die ich überhaupt habe, sind musikalischer Art. Das heißt, sie bestehen aus Klängen. Ich weiß noch ganz genau, das sind meine frühesten Erinnerungen überhaupt, wie wir im Wiesbadener Kurpark, da spazieren gingen mit irgendwelchen Damen, Kindermädchen oder Tanten, ich weiß es nicht mehr. Und ich war fasziniert von den Kapellen, die dort verstreut waren. Und insbesondere gab es eine Konzertmuschel, wo ein richtiges Orchester sitzen konnte und auch oft saß. Und die spielten dann also klassische Musik damals. Und bei schlechtem Wetter zogen die ins Kurhaus ein. Ich weiß noch genau, dass ich einmal rausgeschmissen wurde aus dem Saal, wo diese Konzerte dann stattfinden, weil ich mich als kleiner, ich weiß nicht, 3- oder 4-Jähriger, nach vorne geschmuggelt hatte und direkt unter dem Dirigenten stand und dort mitdirigieren wollte. Und das Orchester freute sich natürlich sehr. Das Publikum fühlte sich gestört und ich wurde von einem dicken Saaldiener des Saales verwiesen. Diese Erfahrung ist also meine erste genuin musikalische Erfahrung. Der Anziehungspunkt war natürlich die wunderbare Musik, das war wohl Schubert. Jedenfalls sagte das jemand, das ist Schubert, ich kannte das natürlich noch nicht. Und naja, also das ist so die früheste Erinnerung, die ich überhaupt habe und da muss ich sehr klein gewesen sein. Und natürlich kam dann das Radio dazu und in den nächsten Jahren, ich saß dann oft, wenn mein Vater Kassenabrechnungen machte, saß ich in seinem Arbeitszimmer und hörte den Radiosendungen, Volkskonzert oder was es damals gab.
Sie waren also, was die Musik angeht, ein auffälliges Kind. Und manchmal werden solche Auffälligkeiten in Sachen Musik gefördert und manchmal nicht. Aber in Ihrem Elternhaus hat man das gerne zur Kenntnis genommen, dass man sagte, aha, das Kind hat einen Hang zur Musik, hat eine Begabung zur Musik. Das wurde gefördert.
Das wurde gefördert. Das wurde nicht besonders gefördert, aber es wurde zugelassen. Und es gab dann einen Onkel, der ein Freund von Reger war, der sehr gut Klavier spielte, der manchmal erschien und mit voller Lautstärke auf unserem Klavier herumschlug, muss ich es nennen. Aber durch den war ein lebendiger Impuls für das Herstellen von Musik grundgelegt. Also das spielte dann mit und das Elternhaus war insofern nicht unmusikalisch und es gab ein Klavier. Und später, im späteren Verlauf, hat man mich nie gehemmt oder gestört, sondern mich immer machen lassen, was ich wollte, und das war vor allen Dingen Musik. Irgendwann, schon vor Ende des Krieges, bekam ich Klavierunterricht und lernte die bürgerliche Tradition der Musik doch sehr genau kennen. Wobei ich weiß, dass ich immer, also das, was mich am meisten anzog, war Bach. Bach kam auch durch eine andere Tätigkeit, die ich als wohl schon vor Schulbesuch geübt habe, nämlich ich war Mitglied in einer Schola von gregorianischem Gesang in der Pfarrkirche. Und da habe ich unendlich viel, wie ich erst später gemerkt habe, aufgenommen, einfach durch das Singen in dieser Schola und das Dabeisein bei Veranstaltungen. Und das war eine Art von Musik, die nicht in der Konzertmuschel gespielt wurde, sondern die eben die Tradition der geistlichen Musik bis hin zu Bach. Und dadurch lernte ich eine Musik kennen, die ganz anders war als das, was man in der bürgerlichen Musikpflege natürlich kennenlernte, nämlich eine ametrische Musik und eine einstimmige Musik, die ganz andere Ästhetik oder mit der bürgerlichen Musikpflege völlig unkompatibel transportierte. Das war ein Element, was mich immer als ein nicht ganz rational erklärbarer Faktor begleitet hat. Es war eine Art von wie soll man das nennen, numinosem Klang, der da durch diese Gregorianik transportiert wurde. Und nicht so sehr artifizielle Kunstmusik. Das hat mich dann nie losgelassen. Das ist eines der Bausteine meines Bewusstseins, würde ich denken. Auch das, wie gesagt, eher vorsprachlich als bewusst aufgenommen. Ich habe dank der Maifestspiele große Figuren wie Furtwängler, wie Schuricht, wie Karajan und noch andere große Dirigenten kennengelernt, die damals kamen zu den Maifestspielen. Also Furtwängler weiß ich noch ganz genau, ich durfte in seine Proben hinein. Das muss gewesen sein 49 oder 50, ich nehme an, in beiden Jahren. Denn ich habe ganz präzise Erinnerungen an zwei Konzertprogramme, die er machte. Auf dem einen war La Mer und vorher Brahms Haydn-Variationen. Was dazwischen war, weiß ich nicht mehr. Und das andere war ein Konzert mit Pfitzner, Palestrina-Vorspielen und G-Moll-Symphonie von Mozart und vierte Brahms. Und dann entsinne ich mich noch an einen Bruckner von Furtwängler, nämlich die siebte. Ich habe das heute noch im Ohr, was er in der Probe probiert hat mit den Hörnern und mit den Streichern. Und ich habe niemals in meinem Leben wieder einen so schönen Holzbläserklang gehört wie bei den Brahms-Variationen. Ich war einfach unglaublich fasziniert, auch von der Schlagtechnik Furtwänglers, die ja überhaupt nicht schulmäßig richtig war, sondern von einer ganz einmaligen Freiheit und Weichheit, vor allen Dingen habe ich in Erinnerung, die das Gegenteil von dem war, was man etwa in Darmstadt bei den Avantgarde-Dirigenten sehen konnte. Das war für mich äußerst interessant. Damals sah ich natürlich Rosbaud und Scherchen und noch andere Dirigenten dieser Rangordnung. Das war auch ein sehr großer Eindruck, aber eben schlachttechnisch und dirigiertechnisch genau das Gegenteil von dem, was Furtwängler machte. Und das Ergebnis war eben klanglich vollkommen anders. Und da habe ich zum ersten Mal wirklich begriffen, dass der Dirigent vor allen Dingen für den Klang verantwortlich ist.
Wie kommt das, dass sich so ein früher Eindruck, also man muss jetzt festhalten, einen Augenblick, 36 geboren, der Krieg war zu Ende, da waren Sie gerade 9. Ja. Und dann erleben Sie die unmittelbare Nachkriegszeit in Wiesbaden. Da treten solche Figuren wie Furtwängler auf. Wie kann das, dass sich dieser Eindruck so hält? Hängt das zusammen auch mit der jugendlichen Saugkraft, mit der man alles aufnimmt, was man erfahren kann? Oder liegt das speziell daran, dass der Furtwängler so eine, zum Beispiel Furtwängler, so eine Persönlichkeit war?
Ja, das möchte ich schon denken. Also das ist wahrscheinlich als sehr junger, damals muss ich gewesen sein, 11, 12 höchstens, man hat einen unverstellten und vorurteilsfreien Sinn. Das hat sich als Potenz einfach eingeprägt, diese Figuren, Furtwängler. Auch Schuricht, ich durfte auch in Schurichts Proben hinein, das werde ich nie vergessen. Ich weiß noch heute, wie er dirigiert hat und was er probiert hat. Ich habe auch viele andere Konzerte gehört von den weniger prominenten Dirigenten damals, die da so auftauchten, und davon weiß ich überhaupt nichts mehr. Also das muss schon diese Potenz dieser Leute muss sich schon irgendwie dann in einem unvoreingenommenen Gemüt besonders abgedrückt haben. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Es war übrigens mit den Pianisten genauso. In Wiesbaden lebte Gieseking, den ich oft im Konzert hörte. Und meine erste Klavierlehrerin war eine Schülerin von Gieseking. Und die sorgte dafür, dass ich dann auch alle Jahr einmal dem Meister vorspielen durfte. Dadurch war ich mit einem ganz großen Pianisten damals in einem regelmäßigen, wenn auch flüchtigen Kontakt. Aber ich weiß noch, was er mir vorgespielt hat, was ich damals studierte. Ich weiß noch, dass ich die A-Dur-Sonate von Beethoven 110 studierte und dass ich eine Ravel-Sonatine lernte und ihm vorspielte und er sie mir vorspielte. Das war natürlich ein tolles Erlebnis. Und beide, und bei der Opus 110 hat er gesagt, also die weiß ich heute noch nicht, wie ich die spielen soll. Die ist so schwer, also mach dir keine Sorgen, wenn du sie noch nicht packst.
Thank you.
das Tolle bei Wiesbaden war, dass das nicht nur ein, im klassischen Sinn hochentwickeltes Musikleben hatte damals, sondern dass Darmstadt um die Ecke war. Und nach dem Krieg war ich einer der Ersten, der also regelmäßig zu den Darmstädter Ferienkursen fuhr. Und zwar ganz klar, es war pure Neugier zunächst mal, dass ich da hingefahren bin und dann Faszination. Ich konnte dann einen Kurs bei Messiaen mitmachen zu einer Zeit, wo man den überhaupt noch nicht kannte. Oder als Zwölftonmusik aus der Quelle lernen. Ich hörte zum ersten Mal Webern, zum ersten Mal Schönberg. Das waren gewaltige Erlebnisse, die meine bisherige Ästhetik, bürgerliche Ästhetik oder kirchlich geprägte Ästhetik vollkommen umschmiss. Und das riss einem natürlich in der Mitte durch, also dass das zunächst mal zwei Welten wurden, die Moderne und die Tradition, die sich nun antagonistisch in meiner Arbeit darstellen mussten. Deswegen war ich dann auch als Dirigent immer darauf bedacht, später, also 10 Jahre später, 20 Jahre später, gemischte Programme zu machen, also sowohl neue Musik wie klassische Musik in ein und demselben Programm zu haben und nicht zu sehr Spezialprogramme mit nur neue Musik oder nur klassische Musik zu dirigieren. Das war eine der Schwierigkeiten meiner Dirigierlaufbahn, das überall durchzusetzen, denn natürlich die meisten wollten lieber, ich galt eine Zeit lang als guter Mozart-Dirigent, dann später eben als Spätromantik mit der Wagner-Phase, das wäre den Leuten viel lieber gewesen, wenn ich dann sprache klassische Programme gemacht hätte. Dann hätte ich, wenn ich das getan hätte, hätte ich sicherlich die normale Karriere im üblichen Sinne gemacht. Aber das wollte ich gar nicht. Das war eine Idee fix schon aus meinen frühen Jahren, dass ich eigentlich mir vorstellte, du musst erst eine Art Lehrzeit als Interpret absolvieren und dich dann rechtzeitig zurückziehen aus dem interpretatorischen Dasein, um wirklich dann frei zu komponieren. Möglichst so, dass du dann nicht gehemmt bist durch irgendwelche Verpflichtungen finanzieller Art, sondern frei leben könnt und wirklich, so wie Sie eben gesagt haben, sich ganz konzentrieren können auf die Probleme des Komponierens bis zur 6. Stelle hinterm Komma. Das habe ich dann ja auch getan, relativ spät. Also mich hat vielleicht die Dirigierkarriere ein bisschen zu lange festgehalten. Ich habe auch sehr gerne dirigiert, das muss ich sagen. Also das war für mich ein Genuss und eine Art Sport auch. Aber es war für mich nie, keinem Zeitpunkt meines Lebens, eine Form, die ich als volles Dasein akzeptiert hätte. Ich wollte niemals ein karrierebetonter Großdirigent werden. Das stand bei mir gar nicht in der Absicht. Ich wollte nur möglichst viele Kenntnisse in der Praxis erwerben. Und das ist mir auch gelungen. Und das war psychisch dann schwer, da wieder auszusteigen. Ich musste mich dann schon entschließen, jetzt irgendwann mal ein Ende zu setzen mit den Verträgen als Dirigent, um dann, da war ich vor 50, dann habe ich dann eine Professur angenommen und eine Kompositionsklasse geführt und habe dann von da an wirklich primär in der Komposition gelebt, ohne dann ganz aufhören zu können zu dirigieren. Das war aber mehr ein Sport, muss ich sagen, im geistigen Sinn.
Diese Perspektive, also ich muss lernen, muss mich dann aber auch irgendwie durch freischwimmen, um endlich ganz oder primär komponieren zu können. Die scheint sehr früh bei Ihnen gewesen zu sein.
Die war früh und ich war sogar noch weiter. Ja, das ist schwer, das kann ich mich aufs Jahr oder so. Aber ich weiß schon, beim Studium war das schon eine der Fragen, die ich mir stellte, so mit 20. Ja,
wann diese Perspektive kam, lernen, dirigieren, interpretieren, um dann endlich frei zu sein.
Ja, es war eine Idee fix, die sich mir festgesetzt hatte, war, dass ich sozusagen mir erst eine Art von moralischem Recht erwerben müsse, indem ich anderen Komponisten zur Verfügung stehe, auch Lebenden, als Interpret und mir dann das Recht, das moralische Recht, selber zuzusprechen oder zuzusprechen zu dürfen, selber was zu schreiben. Bei diesem wahnsinnigen Ballast von großen Meisterwerken, die uns nun mal durch die Tradition vor Augen stehen. Überhaupt den Mut zu haben, in einem Programm, wo Mozart und Beethoven und wer weiß ich gespielt wird, ein eigenes Stück da zu haben, das war ja eine Tollkühnheit. Um mir dazu das Recht zu erwerben, hatte ich damals die Vorstellung, musst du erstmal kräftig Knechtsdienste in Form von Interpretation und Dirigieren liefern. Was ich ja auch lange Zeit gemacht habe, auch für Kollegen, für die ich wirklich gekämpft habe, also lebende Kollegen.
Aber das finde ich jetzt faszinierend, weil so als Perspektive durchaus so eine rationalistische Komponente hat. Dem Motto, da möchte ich möglicherweise hin und muss das, mich an dem und dem abarbeiten und auch, sagen wir mal, sich dann auch, ja, in gewisser Weise finanziell freischwimmen oder sowas. Das klingt wie eine durchaus rationale Lebensweise.
Naja, es war halt eine Bewusstseinseinstellung. Demgegenüber ist dann immer noch das Unbewusste das Stärkere beim Künstler. Also letzten Endes haben mich dann die einzelnen Projekte auch hingerissen und man hat dann wieder gänzlich ohne jede rationale Kontrolle jahrelang gearbeitet. Ich weiß noch, wie ich war zum Beispiel ein Wagner-Feind in meiner Jugend, wahrscheinlich durch die Abonnement auf Bach. Das war einfach nicht mehr kompatibel für mich eine Zeit lang und schwor mir niemals Wagner zu dirigieren. Plötzlich musste ich dann in einer meiner ersten GMD-Positionen in Tannhäuser machen, später den Ring und Tristan und Parsifal und allmählich mit jedem Stück wuchs meine Wagner-Begeisterung, sodass ich dann von Wagner vollkommen hingerissen wurde und dann auch aus diesem Grund auch in Bayreuth dann gearbeitet habe, in Parsifal in Bayreuth gemacht habe. Das war für mich die Krönung meiner Wagner-Auseinandersetzung. Erzeugte aber dann nicht den Wunsch, jetzt mal bis zum Lebensende immer Wagner zu dirigieren. Ganz im Gegenteil. Wie ich diese Musik dann verstanden hatte durch eigene Arbeit, hatte ich dann den Wunsch weiterzugehen. Das ist später über mich gekommen, nämlich nachdem ich ein paar Mal in Japan als Dirigent eingeladen war. Einmal als Begleiter bei einer Tournee der Münchner Philharmoniker quer durch Japan, das ging, glaube ich, 3 Wochen. Da konnte man wirklich etwas sehen und Wahrnehmen vom alten Japan. Und das hat mich sozusagen umgehauen. Das war, muss gewesen sein, 72, also nach der Kieler Zeit direkt. Damals hat mich diese Begegnung vor allen Dingen mit Kyoto und Nara und der dort präsenten Zen-Kultur, der hat mich aufs Tiefste aufgewühlt, kann ich nicht anders sagen, weil das mir als Alternative zu dem europäischen zielstrebigen Denken erschienen ist, was es ja auch irgendwo ist, von seinem Wesen nach ist. Und ich habe mich dann vor allen Dingen der Literatur und der bildenden Kunst Japans bemächtigt, soweit ich das konnte, und da entscheidende Anregungen gab, nicht von der Musik, die ich hören konnte. Das war mir touristisch, wenn ich mir so Gagaku-Musik oder japanische Hofmusik anhörte. Das war sehr schön und interessant, aber das hat mich nicht beeinflusst. Beeinflusst hat mich die Mentalität des Zen und des alten Japan und auch der Kalligraphie. Die Kalligraphie, das hat mich aufs Äußerste erregt. Und diese Erregung hat sich eigentlich bis heute gehalten. Das ist eine Alternative zum europäischen Denken. Und ich habe dann mit meinen einzelnen Kräften, schwachen Kräften, versucht, etwas musikalisch zu machen, was damit irgendetwas zu tun hat. Da weiß man nie, was das gelingt. Das sind schwer zu beschreibende Strukturen. Jedenfalls hatte ich eine Vorstellung von einem Art informell entwickelt, was also ganz anders wie der europäische Konstruktivismus sich gibt. Was also eher tastende und sich so entwickelt, frei entwickelnde Formen geliebt hat, als konstruierte oder gar seriell gebändigte feste Strukturen. Und das hat mich dann sehr verändert und eigentlich die ganzen nächsten Jahre in Atem gehalten, den europäischen Konstruktivismus gegenüber diesem informell, was ich in meinem Geiste mit der japanischen Kultur in Verbindung gebracht habe, zu versöhnen. Das war eine wahrscheinlich unlösbare Aufgabe, aber die hat mich in Atem gehalten.
Wobei der Begriff des Informells taucht ja auch in den 50er, auch noch 60er Jahren auf, um die abstrakte Kunst der Zeit zu beschreiben oder zusammenzufassen.
In der bildenden Kunst gab es das.
Freie Zeichengebung gab.
Ja, richtig, aber das gab es in der Musik eigentlich nicht, wenn man nicht die amerikanische Schule dafür rechnet. Die amerikanische Schule mit Cage, die hat natürlich dann zu solchen, oder noch mehr Earl Brown und Feldman, die haben solche informellen Strukturen irgendwo musikalisch realisiert. Das war aber wieder ein anderer geistiger Ansatz. Aber da gibt es natürlich, da gibt es eine Verbindung. Also vom japanoiden Denken, was ich da mir zurechtgelegt hatte, und dem informell der bildenden Kunst in Europa. Da gibt es durchaus stilistische Verbindungen. Man muss ja auch bedenken, dass viele von den großen Zen-Kalligraphen mit den informellen Amerikas zusammen ausgestellt haben in den 60er Jahren. Und da zeigt sich schon, wie nah dieser Einfluss gerade der Kalligraphie, der japanischen Kalligraphie, verwandt ist mit dem informell in Europa. Und das schwebte mir vor als Musiker. Und das zum Beispiel meine ganze Serie der Loshu-Stücke oder auch viele Kammermusiken der damaligen Zeit, so 70er und 80er Jahre, die sind nur so zu entschlüsseln, würde ich mal sagen.
Sie erwähnen Loshu, das ist eine Reihe verschiedener, ich glaube, es sind Kammermusiken primär Kammermusiken, aber nicht ausschließlich. Das sind aber Musiken, die möglicherweise auch diese mentale Anmutung haben, die Sie angesprochen haben. Die haben aber auch, vielleicht ist das eine Einbildung von mir, auch eine asiatisch, ja, japanische Klanglichkeit. Ist das eine Einbildung?
Nein, das kann sein, dass das so wirkt. Und das ist vielleicht so, ich weiß es nicht. Aber das sind dann Dinge, die ich nicht reflektiert habe. Die kommen dann, haben sich dann eingestellt vielleicht. Ein Duktus, der da einfließt. Ist aber nicht Absicht. Und das ist auch keine reflektierte Stilistik oder Technik. natürlich, wir sind in den 80er Jahren.
Also Sie schreiben erst in den 80er Jahren Ihre erste Oper. Sind Sie, was die Oper angeht, ein Spätentwickler?
Ich glaube, man darf die Oper nicht in meiner Arbeit nicht trennen von dem, was ich vorher an vokalen Werken geschrieben habe, also von der ganzen Serie der Cantos. Die sind für mich die interne Zentrum meiner ganzen Arbeit und die beginnen in den 60er Jahren. Canto 1 ist, glaube ich, 1965 und führen dann bis in die spätesten Phasen. Jetzt, vor ein paar Jahren, habe ich das Canto 9 geschrieben, das ich so als eine Abschlussveranstaltung betrachte. Und die Opern sind im Grunde Ausblühungen dieser Canto-Serie. Nein, ich meinte das in einem übertragenen Sinn. Eigentlich sind die Opern Teil der Canto-Serie bei mir, weil es mir fundamental um eine Auseinandersetzung zwischen Text und Musik geht. Nicht um die szenischen oder bildhaften Elemente in der Oper. Das sind ja zwei verschiedene Paar Schuhe. Manche Komponisten interessieren sich besonders für das Bildhafte der Oper als Zusatzelement zu der Musik. Das ist gerade heute unter den jungen Komponisten verbreitet, Musik mit Bildern zu denken. Während bei mir immer der Kampf zwischen Wort und Ton eigentlich im Mittelpunkt steht. Deswegen auch immer mein Griff zu interessanten Texten, die mich selber interessieren und anregen. Das gilt für die Canto-Serie genauso wie für die Opern.
Man hat auch den Eindruck, wenn man Ihre drei Opern sich so von Ferne betrachtet, dass das drei ganz bewusste Statements zur Gattung sind. Also ein, jetzt sage ich mal ganz vorsichtig, ein großes, ernstes Stück, der Stephen Climax und ja, sagen wir fast eine komische Oper. Eine konzeptuell vielleicht sogar gedachte, eine konzeptuell komische Oper und dann wieder ein...
Don Quixote, meinen Sie?
Ja, Don Quixote.
Ja.
Und dann wieder ein ernstes, politisches, vielleicht sogar moralisches Stück, Chief Joseph. Und das sind die drei Statements, die der Zender gesetzt hat. Und danach, sage ich jetzt mal, braucht er keine Oper mehr zu schreiben.
Ja, vielleicht muss man die Opern eben auch unter diesem Gattungsbegriff der Cantos von vornherein sehen, als eine Art, ich sag mal auch, als eine Art von ritueller Ausblühung aus der rein konzertanten Atmosphäre des Konzertsaals, in der die Cantos beheimatet sind. Also die Cantos sind immer Stücke mit Chor und haben diesen Anspruch des, ich möchte mal sagen, des Liturgischen im übertragenen, säkularen Sinn. Und das haben die Opern auch. Die Stephen Climax ist ja eine Doppeloper, die aus zwei verschiedenen gleichzeitig gespielten Textbüchern sich aufbaut, so etwa wie die Ariadne auf Naxos von Strauss, die eigentlich zwei mit dem Gedanken spielt, zwei Opern gleichzeitig, also zwei szenische Aktionen gleichzeitig zu zeigen. Und ich habe das dann voll ausgebaut in diesem Stephen Climax. Es ist auf der einen Seite die Oper, die nach Joyce entwickelt ist, das Bordellkapitel des Ulysses und eine gleichzeitig sich abspielende Textpassage aus dem Hugo Ball, Byzantinisches Christentum, ein Stück, was gleichzeitig wie der Ulysses von Joyce entstanden ist, aber natürlich eine vollkommen andere literarische und auch geistige Position vertritt, sodass man also zwei sehr gegensätzliche Libretti in einer Form zusammenbringt, also in einer Art von gegenstrebigen Fügung, wie es der Heraklit ausdrücken würde. Und das war für mich das Nonplusultra meiner damaligen Vorstellung von Oper. Also etwas, was schon mehr ist als Pluralismus, was ein Paradox zum Inhalt hat. Dieses Paradox hat mich sehr beschäftigt. Und das war in Don Quixote auf andere Weise da, nämlich durch die Absurdität, die gewollte Absurdität der Figur und ihrer Handlungen, die mit dem Element Sinn in einer gänzlich ungewohnten oder überraschenden Weise umgeht Und bei dem Chief Joseph war es die Möglichkeit, eine völlig verdrängte, im öffentlichen Bewusstsein bis heute völlig verdrängte Thematik mal einmal anzufassen, der realen Politik, nämlich die Indianerkriege. Die Indianerkriege sind bis heute im Grunde verdrängt. Oder sie sind durch Karl-May-Tradition in Europa, sind sie zu einer Spielwiese von Kitsch geworden. Aber das ist nicht die Schuld der Indianer, sondern natürlich der Karl Mays verschiedener Ordnung. Da dachte ich, man müsste einmal wirklich darauf hinweisen, auf ein von der Politik stiefmütterlich behandeltes Thema. Und ja, aber das hat bisher noch nichts gefruchtet.
Ja, entschuldigen Sie, wenn ich das so allgemein sage, über das Dirigieren an sich. Also ich als Redakteur bin ständig durchaus professionell mit Dirigenten befasst, aber das, was ein Dirigent wirklich macht und leistet, bleibt mir ein Rätsel und manchmal auch ein Wunder. Was muss der Dirigent leisten, um so ein Orchester zusammenzuhalten? Die haben so eine seit Hunderten von Jahren eingeübte Schwarmintelligenz, aber über die muss der Dirigent verfügen können. Oder ist das jetzt zu salopp gesagt?
Na, ich glaube, das ist ein unglaublich komplexer Vorgang, wenn man den mal im Einzelnen betrachtet. Ich denke, er hängt sehr stark von der Verschiedenartigkeit der Temperamente der Dirigenten ab. Also es gibt Faustregeln, die nicht für alle gelten und für manche andere sehr, sehr wohl gelten. Also Furtwängler hat mal gesagt, man soll nie lachen vor dem Orchester. Das ist etwas, was ich in meinem Leben lang nicht fertig gebracht habe. Ich war immer so gerne in den Proben. Jede Probe war für mich eine solche Freude, dass ich immer gerne mal einen Witz gemacht habe oder einen Spaß gemacht habe. Also das bedeutet aber natürlich auf keinen Fall, dass man unkonzentriert oder irgendwie fahrlässig ist, im Gegenteil. Man kann aber eine gespannte Atmosphäre ein bisschen auflockern, wenn man das bedenkt. Aber das ist jetzt mehr äußerlich. Ich denke, was die Schlachttechnik angeht, das ist ja das Mittel, um sich dem Orchester gegenüber verständlich zu machen, gibt es auch verschiedene Wege. Sie ist sicherlich abhängig vom Körperbau des Dirigenten. Kleine Menschen dirigieren anders als große. Ich habe Karajan mal aus der Nähe beobachtet, wie er Symphonien C von Strawinsky dirigiert hat. Er hat einen ganz winzigen, kleinen, präzisen Ausschlag gehabt, den ich von Weitem bei Konzerten, auch besonders von ihm aufgezeichneten Fernsehkonzerten, niemals bemerkt hatte, dass er eine ganz ausgefeilte Technik hatte. Man hat meistens nur große Gästen von ihm gesehen, die also orchesterumarmende, weiche Klänge erzeugten. Auf der anderen Seite hat mir das die Augen mit dafür geöffnet, dass der Schlag selber etwas produziert, nämlich eine bestimmte Zeichnung innerhalb des Orchesters. Wenn die Zeichengebung so klar ist, dass das Orchester sie versteht, dann wirkt ein kleiner Schlag, der mehr punktuell funktioniert, wirkt zweifellos rhythmisch konturgebend und eher etwas härtend, was den Klang angeht. Also bei Strawinsky war das damals ja vollkommen richtig. Wenn er Karajan den Rosenkavalier dirigiert hat, dann sah das ganz anders aus. Dann musste er weich dirigieren und das klang auch dann weich. Und so dass ich denke, es gibt keine absoluten Regeln zum Dirigieren. Das hängt nur vom Stil des Stückes ab, was ich dirigiere. Man müsste eigentlich für jeden Komponisten einen eigenen Dirigierstil entwickeln. Und ich denke, manche tun das auch. Ich habe es versucht, nach langen Beobachtungen, also Mozart in einer anderen Weise zu dirigieren wie Mahler. Nicht nur äußerlich, sondern auch was den Schlag selber angeht. Also nur ein einfach zu verstehendes Beispiel zu nehmen, wenn man Stravinsky hat, eine sehr stark schlagzeugbetonte, rhythmisch betonte, auch bläserfreundliche Musik, wird man einen harten, kurzen Schlag brauchen. Wenn man Brahms dirigiert, muss man einen weichen, langgezogenen, möglichst mit einem langen Taktstock unterstützten Schlag entwickeln, der die Musik nicht zerhackt, sondern die sie blühen lässt. Da muss man andere Bewegungen machen, sich andere Bewegungen ausdenken, als wenn man so etwas wie Strawinsky oder auch wie Bach dirigiert. Ja? Natürlich, bei Bach kommen dann meistens die Sänger dazu, Chor oder so etwas. Dann für Chor ist es vielleicht gut, ohne Taktstock zu dirigieren, weil das Vokale, der gesungene Vokal, irgendwie diese Führung durch die körpernäheren Hände bedarf, als durch einen Taktstock. Das hat bei mir nie gut funktioniert, wenn ich mit Taktstock Chor dirigiert habe. Also das sind jetzt alles eigene Erfahrungen, ich weiß nicht, wie andere darüber denken würden. Also ich würde niemals den Taktstock weglegen bei romantischer Musik, niemals. Auch bei Mozart nicht, weil die Kantabilität unterstützt wird durch den Taktstock. Wenn man den Taktstock nicht als Präzisionsinstrument benutzt, sondern als Vergrößerungen des Arms, Verlängerungen des Arms, also im Sinne von weicher Führung. Und das scheint mir unentbehrlich, gerade für die deutsche klassische Musik. Anders ist es im Barock, geht es auch manchmal ganz wenig Aufwand, vielleicht manchmal mit Kopfnicken oder mit Führung mit einer Geige oder durch ein Klavier, Cembalo. Anders ist es in der romantischen Musik, anders ist es in der neuen Musik, die dann komplizierte Metren hat, wo man wieder eine maximale Klarheit des Schlages braucht, der dann wieder unter Umständen mit dem Handgelenk geführten Taktstock, kleinen Taktstock oder auch ohne Taktstock funktioniert, wie man das bei Boulez sieht zum Beispiel. Das ist dann sehr präzise für viele neue Musik. Aber man kann das nicht so als Devise übernehmen, wenn man alles ohne Taktstock macht, dann verliert man an Differenzierung.
Aber ein Orchester ist bereit, diese Signale vom Dirigenten abzunehmen, wenn der Dirigent das kann.
Also je unmittelbarer das kommt vom Dirigenten, umso mehr wird das Orchester gar nicht drüber nachdenken, ob es es annimmt oder nicht, sondern wird es einfach so spielen. Wenn man anfängt zu reden oder zu erklären, dann wird es ganz anders. Und das ist natürlich die Krux beim Dirigieren, insbesondere neuer Musik. Man muss viel erklären. Einfach an neuen Spielweisen, an neuen Verhaltensweisen auf dem Podium, auch die Stilistik oder die Ästhetik eines dem Orchester noch nicht bekannten Stückes muss man ein bisschen einführen, sonst wird das natürlich nur schulmäßige Noten. Man soll ja möglichst den Geist eines Stückes wenigstens rudimentär vermitteln können. In dem Moment, wenn das Wort benutzt wird für die Proben mit dem Orchester, ist zunächst mal eine Barriere da. Ich habe das mühsam gelernt. Mir fällt es eigentlich nicht schwer zu erklären. Und ich habe am Anfang gedacht, du musst mehr erklären dem Orchester, besonders bei Uraufführungen oder bei neuen Stücken. Und das war auch nicht richtig. Man muss ein bisschen, ganz listig, wenig sagen, möglichst unauffällig und dann viel zeigen. Und in klassischer Musik möglichst gar nicht reden und nur zeigen. Wenn man das kann, wenn man also eine gewisse Körpersprache entwickelt, die direkt ins Orchester geht, dann gibt es eigentlich keine Probleme.
Na, es gibt diese grandiosen Orchesterprobenerzähler. Also wir hatten zum 100. von Cele Bedarque 4 Stunden lang Bruckner 8 in Proben und Aufführungen. Und der, wie sagt der Kölner, ist ständig am Erzählen. Und man hat das Gefühl, dass er das Orchester, was er durch und durch kennt, aber immer noch für sich einnehmen muss, für sich faszinieren muss. Und das ist ein gutes, wenn man das Ergebnis hört, ein gutes Öl, mit dem das Ereignis geschmiert wird oder sowas. Das ist schon faszinierend. Anoncourt spricht sehr viel, erzählt sehr viel.
Aber Abbado zum Beispiel hat wohl nie etwas gesagt während Proben oder kaum. Also ich habe früher viel zu viel geredet, wie ich heute finde, und habe mir das ein bisschen abgewöhnt. Ich glaube, das war für mich jedenfalls der richtige Weg, denn es darf nicht intellektuell werden. Ich habe Cele Bedarque nicht probieren hören, aber ich kann das nicht beurteilen, wie es bei ihm war. Das mag auch bei jedem anders sein. Und es ist auch ein Unterschied, wenn ich mit einem Orchester sehr viel zusammenarbeite, dann ist die Gefahr groß, dass eine Routine sich einstellt und dass das so einfach abläuft. Dann kann das Wort wieder eine irritierende oder weckende Funktion haben. wenn man so sagt, eine Störfunktion, was die Routine angeht. Dann kann ich wieder denken, ja, jetzt könnte also mal ein paar kräftige Sätze werden, jetzt ganz vernünftig. Aber wenn ich neu oder nur mal als Gastdirigent irgendwo erscheine und dann gleich Vorträge halte, das mag kein Orchester und das ist auch unorganisch.
Diese Schlagtechnik, inwieweit kann man die lernen?
Gar nicht. Also ich glaube nicht, dass man sie lernen kann. Das muss das hat man entweder als unmittelbare Körperreaktion oder man hat es nicht und dann soll man es auch lassen. Ich habe das jedenfalls so empfunden. Wenn man sich nicht gleich pudelwohl fühlt auf dem Podium, dann ist das nicht der richtige Beruf. Denke ich mal. Es ist ein bisschen dahergesagt, aber ich glaube, ein bestimmtes Körperfeeling ist dafür die Voraussetzung. Etwas, möchte fast sagen, Tänzerisches. Nicht im Klischee jetzt gemeint, nicht im geringsten. Also mein großer Freund und Mentor Stresemann, der langjährige Intendant der Berliner Philharmoniker, der hat mich in meinen jungen Jahren sehr oft eingeladen. Also jedes Jahr ein paar Mal nach Berlin. Über 10, 12 Jahre hin. Und er hat mich ein bisschen betreut. Er war immer etwas ungehalten darüber, dass ich dem Affen, wie er sich ausdrückte, dem Affen so wenig Zucker gab. Also nicht gehüpft und gesprungen bin. Und einmal musste ich La Mer machen bei den Berliner Philharmonikern. Und er stand in der Kulisse. Ich sah ihn und er guckte und guckte. Und es lief sehr schön. Und es war eine gute Aufführung und viel Applaus. Aber dann sagt er nach dem Konzert, kopfschüttelnd, also dass sie noch nicht mal bei dem letzten Des-Dur-Dreiklang in ein bisschen, wenigstens einen halben Meter nach oben gesprungen sind, das möchte ich ihnen fast übel nehmen. Das war natürlich scherzhaft gemeint. Ja, ich verdanke ihm enorm viel und er hat mir immer so kleine Dinge gesagt. Zum Beispiel, als ich zum ersten Mal bei der Berliner Philharmoniker dirigierte, da hatte ich Beethoven 5. Klavierkonzert und dann sagte er mir noch kurz vor dem Auftritt im Konzert, fallen Sie nicht vom Podium, wenn die im zweiten Satz nicht einsetzen. Dachte ich, was? Und dann war es schon soweit, mussten wir schon auf dem Podium stehen. Dann begann der zweite Satz, ich schlug runter und nichts kam. Und dann begann ich schon bleich zu werden und dann kam ein Klang, der wirklich wunderbar schwebte und ein Pizzicato in den Bässen, was zusammen war, das ich mir nicht hätte träumen lassen, ja. Aber dieser Schrecksekunde, dass die so spät kommen, und zwar wenn sie gut spielen, das war damals unter Karajan sehr verbreitet, weil Karajan einen sehr weichen Ansatz immer hatte im Schlagtechnik und das Orchester, niemand wollte zu früh sein. Also kamen sie spät und später. Und das war so habituell geworden bei den Berlinern damals, ich weiß nicht, wie es heute ist, dass das also einen Stau gab vor Spannung. Ich habe das dann noch mal erlebt, sehr eindrücklich bei der 10. Maler in Berlin. Da gibt es einen Akkord im letzten Drittel dieses Satzes, ein Fortissimo-Akkord, der wie ein Schrei ist, wo das ganze Tutti nach einem Stau mit einem ungeheuren Akkord einsetzt. Und auch der kam nicht. Ich habe runtergeschlagen und der kam nicht. Und dann mindestens ein Achtel zu spät kam er dann doch. Wirklich dann wieder ein Schrei. Das sind Schreckmomente für einen Dirigenten, die man über solche, wenn man sie nicht gewohnt ist, nicht, dann muss man tatsächlich sehen, dass man nicht vom Podium fällt. Und Stresemann hat das wörtlich gesagt. Er war ja selber Dirigent und hatte seine Erfahrungen. Ich verdanke ihm auch als Komponist einiges. Er hat mich damals regelmäßig aufgeführt. Das war in den jungen Jahren, das war 60er Jahre, 70er. Ich habe da alles gemacht, was gut und teuer war. Soldatensymphonie von Zimmermann, sehr zu Missvergnügen von Karajan, der dieses Stück keine Musik fand. Und ich konnte auch eigene Stücke aufführen, viel. Und dann hat mir Stresemann einmal, hat er mich angeschaut nach einem Konzert und hat gefragt, ja, wie soll man sie einordnen? Sehr schwer. Religiöser Lyrismus, hat er dann gesagt. Das erschien in meinen Ohren damals gar nicht ein Lob. Das fand ich überhaupt nicht besonders spannend. Und heute denke ich, das ist die beste Charakterisierung, die für meine Arbeit gelten kann.
Das, was Sie sagen mit dem Einsatz, unser einer denkt ja, den Einsatz gibt der Dirigent.
Ja schon, aber es gibt eine kollektive...
Sie kommen dann und sind trotzdem zusammen, aber nicht auf ihren Schlag.
Ja, das konnte man ja bei Furtwängler, also da haben sogar die weniger guten Beobachter bemerkt, dass das nicht synchron ging. Furtwängler hat vorweggeschlagen manchmal, beziehungsweise er hat gar nicht geschlagen, er hat die Leute... das Orchester kommen lassen. Das habe ich eigentlich noch bei keinem anderen Dirigenten so gesehen. Er hat die selber spielen lassen, er gab einen Impuls, einen Spannungsimpuls, aber nicht einen, wie soll ich sagen, Ordnungsimpuls. Wenn ein besonders präziser Dirigent dirigiert, ist das eine Ordnungsfunktion, die er ausübt. Das muss man bei mancher Musik auch machen. Oder bei sehr schlechten Opernaufführungen, wo es alles drunter und drüber geht, dann muss man wirklich Takt schlagen, wie ein Schulmeister. Aber das ist für einen Meister, glaube ich, nicht das Ideal. Also Furtwängler hat sehr oft gar nicht Einsätze gegeben oder Impulse direkt umzusetzende Signale, sondern er hat, ich weiß nicht, durch eine expressive Gestik etwas suggeriert, was das Orchester dann auf seine Weise umsetzen musste und auch umgesetzt hat. Und auf diese Weise hat er Klangwirkung hervorgerufen, wo man das Gefühl hat, das Orchester spielt wie ein Organismus zusammen. Das ist so organisch, wie es nur sein kann. Obwohl es vielleicht manchmal nicht restlos zusammen ist, also im Sinne der Präzision nicht auf Hochglanz gestylt. Aber es klingt so, als ob es gesungen, geatmet, gefühlt, direkt umgesetzt wird.
Also der Dirigent muss auf irgendeine Art und Weise, bevor das mit Schlagtechnik oder so losgeht, die Fähigkeit haben, Aufmerksamkeit zu fokussieren.
Das ist gut gesagt. Aufmerksamkeit zu fokussieren. Der Fokus ist der Taktstock. Deswegen, also eine Hand kann das gar nicht so gut wie ein Taktstock. Das ist der Punkt, wo das Konzentrationsmittel, wo der Mittelpunkt der Konzentration sich sammelt. Es hat etwas Magisches, ich kann es nicht anders sagen. Es klingt kitschig, wenn man sowas sagt, aber es sind Vorgänge, die ins Unbewusste hinabgehen, gar keine Frage. Und wenn das Dirigieren nur zu sehr im Bewusstsein bleibt, wie manchmal nötig natürlich, dann kommt man nicht an die Tiefe des Interpretierens. Also wenn man einen Klang wirklich lebendig haben will, das gelingt einem auch nicht immer. Das gelingt nur, wenn alle sich darauf auch einstellen. Aber wenn das gelingt, dann sind das Momente, die man nicht vergisst.
Jetzt würde mich noch interessieren, der Dirigent vorne am Pult, wie fühlt er sich? Also es gibt ja, Sie haben jetzt Karajan gelegentlich angesprochen, das war ein sehr präziser Arbeiter, auch Könner, aber der hat von sich gelegentlich das Bild geprägt mit guten Fotografen der dirigentischen Trance. Aber ich stelle mir vor, dass der Zustand am Pult ja fast so ein Mittelding sein. Sie müssen hoch konzentriert sein, Sie müssen, weiß ich nicht, müssen Sie ständig zählen, Sie müssen ständig wissen, wo Sie sind und Sie dürfen sich nicht verschlagen, das verzeiht Ihnen ein Orchester ungern oder sowas. Was ist das für ein Zustand? Gerät man gelegentlich an den Rand so einer Trance, wo man sagt, jetzt läuft's?
Also es gibt Momente, wo man, ich kann nur aus eigener Erfahrung, begrenzter Erfahrung sprechen. Es gibt ganz selten, also ich habe das vielleicht 3-4 Mal erlebt, nicht mehr, gibt es das Gefühl, jetzt läuft's von allein. Jetzt brauchst du überhaupt nichts mehr zu machen. Und ich weiß, dass es mir in meinem allerersten Jahr, wie ich die Lucia, die Lammermoor von Donizetti übernehmen durfte als Kapellmeister, dass es mir da in der Wahnsinnsszene der Lucia plötzlich so vorkam, jetzt brauche ich gar nicht mehr zu machen. Und das war ein Punkt, das weiß ich heute noch, ein körperlicher Schock. Jetzt geht's ja. Und das Orchester guckte ganz erstaunt und spielten wir in eins zusammen. Ich habe überhaupt nicht mehr dirigiert. Nun verstand ich mich mit der Sängerin damals sehr gut, ich wusste, wie die das singt. Und habt ihr einfach gleiten lassen. Die hat gesungen und das Orchester hat begleitet und ich habe nichts gemacht. Das war ein Erlebnis, dachte ich, Mensch, das traut man sich sonst nicht aufzuhören, nicht zu dirigieren. Aber vielleicht ist das so eine Trance, was Sie meinen. Aber das ging dann nach 5 Minuten wieder in ein normales Habitus über. Aber das ist unvergesslich. Und das habe ich vielleicht noch 2-3 Mal anders erlebt beim Dirigieren. Aber das ist nicht die Norm. Also ich halte nichts von solchen Sprüchen wie Trance und so etwas. Das ist meistens Show. Und es gibt nichts Schlimmeres für mich jedenfalls als Show. Ich möchte denken, das ist normalerweise eine physische und geistige Hochleistung, die man bringen muss, wenn man eine Aufführung macht. Also meine letzte Aufführung, die ich dirigiert habe, war Bruckner 5. Und da habe ich mich lange darauf vorbereitet, also ein halbes Jahr, würde ich sagen, um diese Sicherheit dann zu haben, so etwas Leben zu überstehen. Und ich war ein bisschen mit Günter Wand befreundet, der hat mir das auch erzählt. Er hat in seinem Leben nie 5. Bruckner gemacht, bis er 60 Jahre alt war. Und dann hat er ein halbes Jahr Urlaub genommen und hat dieses Stück gelernt. Und dann ist er ja bis zum Ende seines Lebens mit diesem Stück gereist, kann man sagen. Also da waren die 5. Bruckner gemacht. Das ist in der Tat ja auch eines der allerschwierigsten Stücke, die es gibt. Und auch lang. Man muss da einen riesigen Atem haben. Also das ist eine wirklich starke, große Anstrengung. Und wenn man da steht, muss man was abliefern. Physisch und psychisch. Und man darf sich unter keinen Umständen rausbringen lassen. Wenn man das nur noch auswendig macht, ist man natürlich beschäftigt. Apropos auswendig dirigieren, ich glaube, dass zu einem wirklich guten Dirigierleistung gehört, das auswendig dirigieren. Von klassischer Musik, ich rede nicht von neuer Musik. Also ich möchte nicht darauf verzichten. Trotzdem darf man da auch da keinen Fetisch draus machen. Es gibt sehr gute Dirigenten, die nie auswendig dirigieren. Ich hatte mal eine Krise als 28-Jähriger in Bonn damals. Ich hatte nie Probleme mit dem Gedächtnis. Und es war ein Mozart-Divertimento oder Serenade, ich weiß es nicht mehr, was ich dirigierte in der Beethovenhalle. Und ich war so, wie gesagt, nie unsicher beim auswendig Dirigieren und auch Klavierspielen nicht. Aber da plötzlich war ich mir nicht mehr sicher, hast du jetzt die Wiederholung schon gehabt oder nicht? Und dachte, du musst dich mehr konzentrieren, also musst vorausdenken über den Punkt, wo du gerade bist. Und von da an ist nichts passiert, aber ich hatte von da an eine Dirigierkrise. Ich war plötzlich mit mir selber nicht mehr einig, lässt du die Musik laufen oder denkst du dauernd drüber nach, dass jetzt die Musik, dass jetzt gleich das kommt und dann gleich das kommt. Also eine Bewusstseinskrise, wenn man so will. Das hat ein Jahr gedauert, bis ich die wieder weg hatte. Während der Zeit habe ich nicht auswendig dirigiert, sondern mich an die Partitur geklammert, dann konnte nichts passieren. Aber dann, das hat sich wieder gegeben. Ich habe dann den Rest meines Lebens immer auswendig dirigiert, die bedeutenden Stücke. Also das auswendig dirigieren darf nicht zu einem, wie soll ich sagen, zu einem Bewusstseinskrampf führen, sondern im Gegenteil, es muss ein Vertrauensbeweis auch für das Orchester sein. Wir machen das zusammen und das spürt das Orchester.
Irgendwann ist das, was ein Dirigent als Interpret macht, nicht mehr genug. Der Komponist, der dirigierende Komponist greift ein.
Also, ich möchte da so antworten. Ich habe dieses Stück Winterreise geschrieben für das Ensemble Modern und zwar erst nach einer Reihe von Jahren, wo wir nur die härteste Avantgarde gespielt hatten. Und das Ensemble spielte fast nur Stücke der vorgetriebensten Moderne, auch meine eigenen Stücke aus der damaligen Zeit. Und dann gab es ein Gespräch, wo das Ensemble Modern mir sagte, wir müssten doch eigentlich auch mal ein bisschen Musik spielen, die uns mit klassischen Verhaltensweisen als Musiker wieder konfrontiert. Wenn wir nur noch diese Avantgarde-Stücke spielen, dann entwickelt sich unser Klang, unser Zusammenspiel nur in eine einseitige Richtung. Und ich dachte darüber nach und sagte dann jetzt, ich habe gerade so ein paar Ideen, Schubert-Lieder gegen den Strich zu bürsten oder sie neu zu bearbeiten. Ich will versuchen, euch die Winterreise zu schreiben. Als Beispiel für die Integration klassischer Spieltechniken in moderne. Nicht umgekehrt, also nicht Integration moderner Praktiken in die klassische Musik, sondern umgekehrt. Die Tugenden eines Ensembles für neue Musik mit ihrer solistischen Präsenz sollten benutzt werden, um jetzt aus dieser neuen Perspektive, aus dieser geschärften Perspektive zurückblickend ein Werk unserer klassischen Tradition neu zu sehen. Ich dachte, also das wird bestenfalls ein Achtungserfolg, denn ich fand das selber schon sehr kühn und leicht grenzwertig, was ich da getrieben hatte. Aber es wurde dann zu unserer aller Überraschung ein Riesenerfolg und der hört sich seitdem ja überhaupt nicht mehr aufhört. Durch die ganzen, alle vier Erdteile, fünf Erdteile haben das gespielt und es ist in jeder größeren Stadt ist das Stück gespielt worden und wird dauernd weiter gespielt. Es ist choreografiert worden, 8 oder 9 Mal. Und es ist als szenisch, also halb szenisches Werk gegeben worden. Es kommt also dauernd auf in neuen Formen auch zur Geltung. Was Sie angeschnitten haben von der komponierten Interpretation, ist jetzt eine zweite Problemkreis. Ich war seit meines Lebens immer ein sehr genau der Partitur folgender Dirigent, der es versucht hat, so eng wie möglich die Vorschriften der Komponisten, wie sie in der Partitur stehen, zu erfüllen. Umso mehr habe ich natürlich beobachtet, dass es viele Möglichkeiten trotzdem noch gibt, unendlich viele Möglichkeiten letzten Endes, mit dem genauesten Realisation des Textes doch zu ganz verschiedenen Ergebnissen zu kommen. Wenn Sie Furtwänglers Aufnahmen und Toscanini-Aufnahmen vergleichen, die sind beide sehr genau und erlauben sich keine Retuschen an der Partitur, aber es klingt wie ein anderes Stück. Ich habe also beobachtet, dass trotz allen Bemühungen um Genauigkeit der Partitur doch enorme Differenzen entstehen. Dann kam ich einfach auf die Idee, diese Differenzen mal ins Visier zu nehmen und bewusst etwas zu übertreiben, und zwar so, dass die Grenzen der Textgenauigkeit jetzt gesprengt werden. Das ergab dann in letzter Folge ein neues Werk. Sonst wäre es individuelle Willkür gewesen, die zu verwechseln ist mit der Willkür des Interpreten, die nicht nur Stravinsky so gegeißelt hat, sondern die uns allen verdächtig geworden ist durch Dirigenten, die nicht genau mit der Partitur umgegangen sind. Ich wollte also eine Form machen, in dem die Freiheit des Interpreten provokant zum Ausdruck kommt, indem sie aus dem klassischen Stoff eine neue Form entwickelt und nur Elemente der geschichtlichen Vorlage, in diesem Fall der Winterreise von Schubert, benutzt, aber sie unter Umständen in eine ganz andere Richtung lenkt, zum Beispiel durch die Veränderung der Rhythmik, durch die Veränderung der Klangfarbe, durch die Veränderung der Harmonik, durch die Veränderung der Expression, dass man bewusste Freiheiten von Interpreten, ich sag mal, überheckmetzt, also übertreibt, um dann plötzlich durchzubrechen zu einer völligen Verfremdung des Originals. In dem Moment muss natürlich der Komponist, der neue Komponist, sich unterscheiden können vom Alten. Der Alte ist durch die Ausgaben seiner Werke gesichert. Man kann an Schubert nichts verderben. Wenn ein neuer Komponist das Stück in die Hände nimmt, dann muss er sich rechtfertigen und muss das auf seine eigene Kappe nehmen und sagen, das ist von mir. Es ist eine komponierte Interpretation von Schuberts Winterreise. Also ich nehme das auf meine eigene Kappe und schreibe meinen Namen drunter. Ich hatte mal einen Traum, den ich nie vergessen habe. Da muss ich so 30 rum gewesen sein. Da habe ich geträumt, ich befinde mich auf der Orgel einer großen, schönen Barockkirche, hell, und spiele Orgel. Und gleichzeitig dirigiere ich einen Chor, der aber nicht nur auf der Orgelempore sitzt, sondern die ganze Kirche verteilt ist. Wie ich den damals gesehen habe, wusste ich nicht, aber es klappte. Und dann kam ein Moment, wo ich dachte, jetzt spielen die ja das, was ich, nicht nur was ich komponiert habe, sondern was ich gerade mir einfallen lasse. Und ich spielte und spielte und die sangen alle fröhlich weiter in dem, was mir gerade einfiel. Und dann habe ich mich über diesen Zustand sehr gewundert und mich gleichzeitig von unten gesehen, wie ich da oben gesessen habe. Also das war ein merkwürdiger Initiationstraum, den ich niemals vergessen habe. Da zeigt sich aber, dass irgendwie meine Art zum Musikmachen irgendwie auf eine Ganzheit offenbar gezielt angelegt ist. So Praxis und Theorie, Fantasie und Praxis gleichzeitig.
Denn das war ein schöner Traum.
Das war ein sehr schöner Traum, ein Lusttraum geradezu. Man fühlte sich wirklich wie ein Vogel.
SWR 2 zur Person Hans Zender. Das Basisgespräch für diese Sendung fand im Sommer des letzten Jahres statt. Die Sendung ging zu Ende mit einem Fragment aus den Logos-Fragmenten von Hans Zender. Wer Ohren hat zu hören, der höre, mit dem SWR-Vokalensemble, dem SWR-Sinfonieorchester Baden-Baden und Freiburg unter Emilio Pomarico. Dieses Stück habe ich auch in der Sendung schon einmal herbeizitiert. Neben Musik von Hans Zender gab es Musik von Felix Mendelssohn-Bartholdy, Johannes Brahms, Anton Webern, Richard Wagner, Claude Debussy und Anton Bruckner. Ton und Technik Johanna Fegert. Am Mikrofon war Reinhard Ermen. Manches von dem, was Hans Zender hier gesagt hat, kann man allerdings etwas anders in seinem neuen Buch nachlesen. Denken, hören, hören, denken. Soeben erschienen im Verlag Karl Alber, Freiburg, München.